Eine Gesellschaft, die too big to fail ist, soll aufgespalten werden in einen Teil, den man unbedingt retten muss, weil es systemrelevant ist, und der große Rest, den man nicht braucht, der kann dann untergehen. Das Spezifische ist, dass diese Aufteilung bereits vorsorglich passieren muss. Wenn Sie im Flugzeug darüber sprechen, wen retten wir nicht, dann wird definitiv niemand gerettet. Also man muss vorsorglich bereits sagen, welche Gesellschaft soll teilweise gerettet werden und welche Teile gehören dazu. Insofern gründet man bereits im Gutwetter, wenn Sie so wollen, eine Schattengesellschaft. Man sagt, diese Gesellschaft erhält die systemrelevanten Teile. Und schlussendlich muss jemand entscheiden, wenn der Crash kommt, wer bekommt wann diesen Fallschirm? Das sollte der Bundesrat machen. Also der Bundesrat wird sozusagen aufs Knöpfchen drücken und damit gelten sämtliche systemrelevanten Teile bei der Schattengesellschaft als real.
Ich sehe da eine Reihe von möglichen Problemen. Beispielsweise, wenn die Bank, die Grossbank, die UBS oder die CS, wenn die weiss, dass sie via Knopfdruck vom Bundesrat gerettet wird, dann könnte sie noch höhere Risiken eingehen. Im Fachjargon sagt man die Moral Hazard.
Das ist absolut richtig und deshalb habe ich auch einen spezifischen Vorschlag gemacht, der vielleicht ein bisschen zu einem Stirnrunzeln führt. Ich möchte nämlich, dass diese Gesellschaften, die zu retten sind, tatsächlich in einem Geheimregister eingetragen werden. Also eigentlich wird das nicht offengelegt. Selbstverständlich wird man spekulieren, wird sagen UBS, CS, aber möglicherweise gibt es noch weitere Unternehmungen. Wie verhält es sich mit einer Zürcher Kantonalbank? Wie verhält es sich mit einer Raiffeisengruppe? Wie wäre es mit Swiss Re? Wichtig ist tatsächlich, man sollte es nicht offen sagen, weil ansonsten hat ein solches Unternehmen Möglichkeiten, das ein anderes nicht hat. Weil man weiß, ein Teil wird gerettet, geht man vielleicht zu hohe Risiken ein.
Geheimregister, virtuelle Parallelgesellschaft, Bundesratsknopfdruck, das tönt irgendwie fast wie im Krimi.
Das tönt nach Krimi, das tönt nach James Bond, das gebe ich zu. Aber wir Wirtschaftsrechtler sind nicht so fantasievoll. Im Prinzip habe ich mir ein Konzept herangezogen, das es bereits heute gibt. Im heutigen Zeitpunkt 2010 gibt es immerhin 25 Gesellschaften, große bekannte Unternehmungen, die haben bereits eine solche Parallelgesellschaft im Ausland aufgebaut. Die haben vorsorglich eine Sitzverlegung für eine Krisenzeit vorbereitet. Beispielsweise in Kanada. Hier wäre es nun tatsächlich heute bereits so, dass diese Gesellschaften im Kriegsregister, nennt man das, verlagert würden ins Ausland auf Knopfdruck des Bundesrates, also innerhalb von Minuten. Diese Gesellschaften würden nicht die Aktionäre befragen und der bisherige Verwaltungsrat würde auch nicht befragt, sondern der Bundesrat würde das auslösen und diese Schattengesellschaften haben bereits heute Schattenverwaltungsräte. Also insofern ist mein Vorschlag mit einer Geheimhaltung nicht fantasievoll, sondern eigentlich bloß die Wiedergabe eines aktuellen Konzepts.
Ein anderes Umsetzungsproblem wird doch sein, dass diese Geschäfte, die sind doch eng verzahnt innerhalb derselben Bank. Da kann man doch nicht mit einem Knopfdruck einfach einen Teil Zahlungsverkehr oder das Kreditgeschäft herauslösen.
Die Problematik der Verknüpfung untereinander, die ist tatsächlich sehr wichtig. Deshalb braucht es auch Vorbereitungsarbeiten. Wenn im Zeitpunkt des Knopfdrucks nicht bereits alles sauber vorbereitet ist, funktioniert es nicht. Aus diesem Grund soll man bereits jetzt starten, um diese Aufteilung vorzunehmen. Das ist ebenfalls heute bereits möglich. Wenn Sie beispielsweise eine Abspaltung oder eine Vermögensübertragung nach eidgenössischem Fusionsrecht machen, dann braucht es ein Inventar und in diesem Inventar werden genau die Gegenstände, die übertragen werden, aufgeführt. Also das machen heute viele Anwälte tagtäglich, dieses Inventar vorzubereiten. Und ich nehme auch dieses Konzept wieder heran und sage, gut, im Geheimen wird jetzt eben ein entsprechendes Inventar vorbereitet und diese Aufsichtsbehörde in Rücksprache mit diesen spezifischen Unternehmungen sagt, welche Teile gehören in das Inventar und welche nicht. Wenn dieses Inventar sauber vorbereitet ist, dann ist es unproblematisch, wenn das Knöpfchen vom Bundesrat gedrückt wird, denn dann sind sämtliche Teile im Inventar automatisch bei der Schattengesellschaft, die zu einer realen Gesellschaft wird.
Ein anderes Problem, das in solchen internationalen Konkursfällen immer wieder auftaucht, ist das sogenannte Durchgriffsrecht. International gibt es ja nicht eigentlich eine Regelung zu diesem Problem. Wie kann man denn verhindern, dass ausländische Gläubiger dann auf diese Schweizer Gesellschaft versuchen, da noch etwas Einfluss zu gewinnen oder sogar Klagen starten?
Das Risiko von Klagen besteht immer bei Konkursen, gerade bei internationalen Konkursen. Ich denke nicht, dass dieses Problem erhöht wird mit meinem Konzeptvorschlag. Immerhin möchte ich sagen, dass gerade ein Vorteil meines Konzeptes ist, dass die Gläubiger eigentlich sehr gut gestellt werden. Die Aktionäre der Gesellschaft, die untergeht, die verlieren natürlich anders, wie das immer ist bei einem Konkurs. Aber die Gläubiger nicht, denn die Too-big-to-fail-Teile, die herausgelöst werden, die werden voll entschädigt. Also die neue Gesellschaft, die Eidgenossenschaft, kauft diese Teile zum Verkehrswert ab. Die Entschädigungen gehen dann in die Konkursmasse der Restgesellschaft und insofern werden die Gläubiger zumindest gleichgestellt wie bei einem ordentlichen Konkurs, wahrscheinlich sogar besser.
Also der Bund müsste auch etwas dafür zahlen für diese neue Gesellschaft.
Das ist absolut richtig. Bei meinem Konzept geht es nicht um eine entschädigungslose Enteignung, sondern wie bei allen Enteignungen in der Schweiz muss der Enteigner dem Enteigneten den vollen Verkehrswert bezahlen. Das ist genau die Grundüberlegung auch hier. Diese Teile, die man zwangsverkaufen lässt, die müssen zum vollen Verkehrswert entschädigt werden. Das kostet dem Bund etwas, aber um es klar zu sagen, man kann es sich wahrscheinlich eher leisten, einen kleinen Teil, den man braucht, herauszukaufen, als einen gesamten Konzern zu stützen. Das ist da genau das Problem. Beim heutigen Konzept, wo wir keine Möglichkeit haben, etwas herauszuziehen, müssen Sie theoretisch einen gesamten Konzern retten. Denken Sie daran, vor 2 Jahren hatte die UBS noch eine Bilanzsumme von 2.500 Milliarden Franken. Man hat bloß etwa 2% der Aktiven für 60 Milliarden herausgezogen. 2%. Das heißt, eine solche Riesenunternehmung könnte man eben nicht tatsächlich finanzieren. Wenn man aber nur die Too-Big-to-Fail-Teile rausverkauft und entschädigt, dann sprechen wir vielleicht am Schluss von 5%, von 10% oder vielleicht von 12% eines Gesamtkonzernes. Das könnte man sich zumindest von Bundesseite her eher leisten als eine Gesamtrettung. Und ein letzter Punkt dazu, der Bund ist dann natürlich Eigentümer dieser Gesellschaft. Was er damit mittel- und langfristig macht, das bleibt offen. Da könnte eine Privatisierung überlegt werden oder was auch immer. Aber der Bund rettet für diesen Krisenfall die Teile, die man braucht. Da geht es um das Landesinteresse, aber das muss natürlich zum vollen Verkehrswert entschädigt werden.
Weshalb denn nicht einfach eine Holdingstruktur? Also Altbundesrat Blocher hat das ja vorgeschlagen, man könnte diese Konzerne so strukturieren, dass dann einfach die Gesellschaft, Tochtergesellschaft in den USA, wo die Verluste angefallen sind, in Konkurs gehen. Weshalb nicht einfach dieses einfache Konzept?
Meine Studenten im Konzernrecht könnten Ihnen die Antwort geben, das funktioniert eben leider nicht. Ich kenne die Konzepte schon von Herrn Blocher und von weiteren Personen, die sie als vorschlagen. Das Problem ist ein doppeltes. Einerseits nützt dieses Konzept nichts, solange beispielsweise die amerikanische Tochtergesellschaft nicht Konkurs ist. Weshalb? Während dem Bestehen eines Bankkonzerns ist jede Tochtergesellschaft, jeder Teil des Konzerns beistandspflichtig. Also während der Phase, wo es noch nicht zum Crash gekommen ist, nützt es nichts, weil man sich unterstützen muss. Das ist bundesgerichtlich entsprechend abgesegnet. Für den Fall hingegen, dass tatsächlich dann der Crash kommt, wäre es zwar theoretisch möglich, eine Tochtergesellschaft beispielsweise in den USA untergehen zu lassen, aber dieser Konkurs hätte sehr direkte Auswirkungen auf die anderen Konzerngesellschaften. Also zu gut Deutsch, dieser Konkurs einer Tochtergesellschaft kann eben den Konkurs anderer Gesellschaften auslösen. Und zwar nicht so sehr, weil sie haften würden, sie haften nicht, aber zwischen Konzerngesellschaften hat es Finanzströme. Man hat sich Darlehen gegenseitig gegeben, man hat Sicherheiten gesprochen. Sollte eine Konzerngesellschaft tatsächlich Konkurs geben, dann sind sämtliche Schulden dieser Konzerngesellschaft gegenüber anderen Konzerngesellschaften wertverlustig. Das heißt, ein Konzern dürfte trotzdem kippen innerhalb von einigen Tagen. Also auch hier nützt dieses Holding-Prinzip nichts, außer Man würde generell verbieten, dass Konzerngesellschaften miteinander in Kontakt stehen, aber das wäre schlicht und ergreifend widersinnig.